ARD. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper. Ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell und uns wie immer aus Berlin zugeschaltet Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus. Hallo Anja.
Hallo Malte, grüß dich.
Anja, ich habe ja gestern wieder einmal sehr plastisch die Stadt-Land-Schere vorgeführt gekriegt, als ich morgens bei mir im Leipziger Süden zu meinem Wahllokal gelaufen bin. Die Sonne schien, fröhliche, aufgeräumte Gesichter beim Reingehen, beim Rausgehen, ein entspannter Sommertag. Da dachte ich noch, ach, so dicke wird's schon nicht kommen. Und dann 18 Uhr, baff, gab's gleich die ganz große Backpfeife. In Thüringen sogar noch ein bisschen größer als in Sachsen. Kurz gefragt, wie groß sind die blauen Flecken am Morgen danach im politischen Berlin?
Sehr groß. Sie entstehen gerade, man kennt das ja von blauen Flecken, dass sie erstmal geschlagen werden und dann so richtig erblühen. Und ich glaube, dieser Montag ist der Tag, an dem sie erblühen werden. Es gibt ja kein Drumherumreden. Also die vor allem die im Bund regierende SPD ist vielleicht gerade noch so reingekommen, aber das ist ein Misstrauensvotum der Bürgerinnen und Bürger gegenüber den regierenden Parteien. Also FDP nicht mehr messbar, Grüne, gerade noch so drin, jedenfalls in Sachsen, ja, raus aus der Landesregierung, in Thüringen raus aus dem Landtag. Also diese Parteien sind jedenfalls nicht die, denen die Wählerinnen und Wähler gerade ihr Land anvertrauen wollen. Und das Ganze vor dem Hintergrund, jetzt beginnen ja auch die Sitzungswochen wieder in Berlin, Haushalt, Migrationspaket. Also das wird jetzt, es war schon schlimm, es war wirklich schlimm die letzten Monate. Und ich glaube, es wird noch schlimmer, ja. Mhm. Also ich würde sagen, jetzt, das ist ein bisschen steil, aber es könnte sein auch tatsächlich, dass die Regierung jetzt scheitert.
Zum Montagmorgen, kurz nach 9, also um das nochmal plastisch zu machen, nehmen wir nur das Beispiel Thüringen. Ich habe gerade nochmal zusammengerechnet, da kommen die Ampel, also die Bundesregierung, SPD, Grüne und FDP, die drei Parteien, zusammen noch auf 10,4%. Und eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, muss man die 1,1 bei der FDP auch noch abziehen, weil Thomas Kemmerich ja einen expliziten Wahlkampf gegen die Ampel gemacht hat, kein Geld aus Berlin bekommen hat. Also der wollte mit denen nichts zu tun haben, die mit ihm nicht. Dann sind wir ungefähr bei nicht mal mehr jedem Zehnten, der noch eine Ampelpartei gewählt hat. Wir erinnern uns.
Bei einer hohen Wahlbeteiligung, ja, muss man also, jetzt auch mal sagen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die Leute zu Hause geblieben wären.
Nee, wir sind ja auch schon ein bisschen älter, wir beide, und können uns gut an 2005 erinnern, als die SPD Nordrhein-Westfalen verlor die Landtagswahlen und Gerhard Schröder damals den Bundestag auflösen ließ. Hat Olaf Scholz so viel Mumm zu sagen, die Leute wollen mich nicht mehr, dann gehen wir jetzt?
Entschuldigung, dass ich lache. Nein, den Mumm hat er nicht. Also es könnte sein, dass zum Beispiel die FDP die Koalition verlässt. Und dann müssen wir mal weiterschauen. Aber ich glaube, der Bundeskanzler hat ja auch gerade im Spiegel ein großes Interview gegeben, was ich zur Lektüre empfehle, wo er genauso wie sein Gesundheitsminister behauptet, dass das alles eine super, super Koalition, eine super Bundesregierung ist. Ich verstehe schon, dass man sich nicht kleinredet, aber er lässt es schon ein bisschen an Selbstreflexion mangeln. Also ich höre mir gerade selber so ein bisschen mit so einem halben Ohr zu und denke, es ist keine gute Lage, in der man eigentlich über den Bundeskanzler lächelt. Also das ist gar nicht gut angesichts der Situation, in der das Land und die Welt sind gerade.
Wir sind gerade bei der Bundesebene. Wir sind gleich noch mit zwei sehr renommierten Kommunalpolitikern verabredet aus Sachsen und aus Thüringen, um das Ganze nochmal wieder zu spiegeln, mal zu hören, was da die Gründe sind für das eigentliche Ergebnis. Aber lass uns noch einen Moment beim Bund bleiben. Wir sind ja vor der absurden Situation. Also eine Ampelregierung, SPD, Grüne, FDP, hat das Ding vor die Wand gefahren, ist im Ansehen unterirdisch. Mehr als jeder zweite Wähler in Sachsen und in Thüringen hat gestern gesagt, das ist eine wunderbare Gelegenheit, um der Ampel mal richtig zu zeigen, was man von ihr hält. Gleichzeitig sagt aber auch gestern mehr als jeder zweite CDU-Wähler beispielsweise, er hat die CDU nur gewählt, damit die AfD nicht noch mehr Einfluss bekommt. Und um noch eins obendrauf zu legen, wenn man dann fragt, wer ist denn eigentlich ein guter Bundeskanzler, dann kommt auch Olaf Scholz auf irgendwas um die 20%. Aber auch Friedrich Merz hat keine besseren Werte. Und als ich in diese Tabellen gestern reingeguckt habe, hat mich vor allen Dingen eine Zahl überrascht. Also Friedrich Merz irgendwo zwischen 20-25% wäre ein guter Bundeskanzler. Und bei den CDU-Anhängern in Sachsen sagen nicht mal 40%, Friedrich Merz kann es. Also größer kann ja quasi eine Verunsicherung, eine Unzufriedenheit mit dem Personal kaum sein.
Naja, es ist eine Entfremdung, ne? Also es ist eine Entfremdung zwischen Bundespartei und Landesparteien. Man kann nicht von der Hand weisen, dass die CDU-Führung auf jeden Fall in den letzten Wochen tatsächlich sich gezeigt hat in den Landtagswahlen. Aber wohl dosiert. Also es war nicht so, dass Friedrich Merz auftaucht und dann sind alle happy, sondern es geht in diesem Fall, wir schauen ja jetzt gerade auf die Bundesebene, natürlich darum, dass er mit Würde Kanzlerkandidat der Union wird. Und dafür waren diese Termine in Sachsen und Thüringen natürlich sehr wichtig. Es ist tatsächlich so, dass Friedrich Merz hier in Berlin ein ganz stabiles Standing hat in seiner Partei und in seiner Parteiführung. Das sollte man nicht unterschätzen. Und das kann schon sein, dass in den Umfragen er nicht so gut ankommt. Also am Anfang wirkte er ja noch sehr hochfahrend, inzwischen geht das ja alles und er leistet auch was als Oppositionsführer, das merken die Leute, glaube ich, auch. Aber dass er jetzt so ein wahnsinnig beliebter Typ ist, das kann man nicht sagen. Also wie Hendrik Wüst zum Beispiel, ja, dem man ja also wirklich gerne zuhört. Also ich erinnere an die Trauerfeier in Solingen, wo er einfach die richtigen Worte findet und kein Funken von Eitelkeit dabei ist. Da ist Friedrich Merz einfach von anderem Kaliber und das merken die Leute, aber man muss sich fragen, was steht denn auf der anderen Seite? Da steht ein Olaf Scholz, der nun auch nicht gerade beliebt ist, also wirklich nicht, der einfach gerade in so einer Phase ist, wo, wie gesagt, wo man so ein bisschen lächelt, was kein gutes Zeichen ist. Und dann gibt es Robert Habeck, der quasi nur um die Würde seiner Partei zu wahren, Kanzlerkandidat werden soll, der aber eigentlich keine Chancen hat darauf. Das spielt eigentlich, also das tickt und zahlt eigentlich alles auf Merz ein.
Setze ich nur noch mal gerne die Umfragezahlen dagegen. Nicht mehr jeder Vierte hält Friedrich Merz für kanzlerfähig, bei den CDU-Anhängern in Sachsen nicht mal 40%. In Thüringen ist es ein bisschen besser. Aber da hat er auf jeden Fall noch jede Menge zu tun.
Ja, weißt du, erinnere dich mal an die Bundestagswahl 2021. Da haben ja auch alle gelacht, als Olaf Scholz Kanzlerkandidat wurde. Das ist,
hat er ja auch nicht gut gemacht. Also ist ja auch nichts Großes bei rausgekommen, haben wir doch gerade festgestellt.
Aber ich finde, das sind Lagen. Ja, also Stimmungen, da würde ich, wir reden ja hier sozusagen eher so über den persönlichen Eindruck.
Aber da widerspreche ich dir doch entschieden, weil Friedrich Merz ist ja jetzt nicht jemand, den man noch nicht kennt. Also das halte ich auch für tief verfestigt, aber ich fürchte, da kommen wir beide zumindest jetzt auch nicht zusammen, weil ich will jetzt elegant, ehrlich gesagt, die Kurve zur AfD bekommen, zum eigentlichen Wahlsieger von gestern. Björn Höcke, er sieht sich ja selbst immer fast schon als von Gott gesandt, der Oberstudienrat aus dem Eichsfeld, fast 33%. Er hat jetzt die von Martin Debes hier bei uns im Podcast vor Monaten er hat immer davor gewarnt, dass der Höcke die Verhinderungsmehrheit bekommen könnte. Kann man sich alles nochmal nachhören in der ARD-Audiothek. Also Höcke hat jetzt mehr als ein Drittel der Sitze im Thüringer Landtag, kann damit alle Verfassungsänderungen blockieren, kann damit alle Richterwahlen blockieren und so weiter und so fort, beziehungsweise die AfD müsste einbezogen werden. Wir wollen mal mit einem reden, der damit umgehen muss. Markus Wiesenberg ist Bürgermeister an einem der schönsten Orte im Erzgebirge, Bürgermeister von Altenberg, kennen viele, weil da zum Beispiel regelmäßig Bob-Weltcups stattfinden, will sagen, regelmäßig ist bei Ihnen in Altenberg die Welt zu Hause, Herr Wiesenberg. Trotzdem, auch gestern wieder, ist die AfD in um Unaltenberg stärkste Kraft geworden. Fast 40% der Zweitstimmen, nur 35% für Ihre CDU. Warum eigentlich? Was sagen die Bürger Ihnen?
Also die Bürger sagen uns öfters, dass die Politik in Dresden, Berlin, egal wo, an dem ländlichen Raum vorbeigemacht wird. Das kann man als Bürgermeister eines ländlichen Raums durchaus ein bisschen verstehen und bestätigen. Die Politik wird viel für die Städte gemacht. Und das tun immer mehr Einwohner natürlich nicht gutheißen, dass die den Eindruck haben, dass sie abgeschnitten sind von der Politik Deutschlands.
Wie wirkt sich das bei Ihnen denn aus? Also reden wir an dieser Stelle, reden häufig bei der AfD, aber auch beim BSW ja über ein Gefühl, was die Leute haben, was sich unter Umständen gar nicht mit Fakten deckt, sondern wir sind dann bei einem Gefühl. Sie verwalten jetzt eben genau das. Ist es denn so, dass der ländliche Raum, ist es so, dass in Ihrem Fall Altenberg zurückgelassen wird, nicht beachtet wird?
Also zurückgelassen wäre vielleicht übertrieben, das kommt bei den Einwohnern vielleicht noch ein bisschen härter an, aber dass die Politik der Bundesregierung und auch stellenweise der Landesregierung für die Städte gemacht wird, das kriegen wir als Städte schon mit. Also wir nehmen öffentlichen Nahverkehr, das Deutschlandticket wurde ganz groß gefeiert und als die Neuerung allen Leuten erzählt, aber solange bei uns keine Busse fahren, dann bringt keinem Einwohner im ländlichen Raum das Deutschlandticket was, um jetzt ein Beispiel zu nennen.
Sie haben gesagt, auch bei Ihrer Landesregierung, auch im Freistaat Sachsen, hat man das Gefühl, dass vor allen Dingen Politik für die Städte gemacht wird. Es gibt ja sogar extra einen Minister für den ländlichen Raum. Ich glaube, der heißt Minister für Regionalentwicklung, stellt auch Ihre Partei, die CDU. Wie kann denn das eigentlich, also ich versuche immer noch zu verstehen, wie das passieren kann. Die CDU wird vor allen Dingen im ländlichen Raum gewählt, nicht unbedingt in den Großstädten, in Leipzig oder Dresden. Was hören Sie von Ihren Parteifreunden, wenn Sie sagen, pass mal auf, Freunde, können wir bitte auch mal wieder auf die Dörfer und Kleinstädte gucken?
Ja, grundsätzlich wird das dann gesagt, dass es passiert und umgesetzt wird, aber man braucht ja dann wieder am Ende immer die Mehrheiten in den politischen Gremien und da ist dann wieder die Frage, ob dann am Ende vielleicht doch wieder die Städter. Es ist schwer zu erklären, ich verstehe es auch nie und es ist eigentlich sehr traurig, weil wir im ländlichen Raum ja wirklich eigentlich ja die gleichen Menschen sind wie die in der Stadt.
Es klingt ein bisschen nach gegenseitiger Blockade, oder? Würden Sie das, ist das, also wenn Sie jetzt, ich finde es wirklich sehr schön, wenn Sie sagen, ich kann es auch nicht so richtig erklären, da denkt man ja so, na, er müsste es eigentlich erklären können, aber es, wenn Sie es nicht können, ja, dann wirkt das ja tatsächlich so, als gäbe es sagen wir mal, verwaltungstechnisches, also der Hund beißt sich in den Schwanz oder so. Wie würden Sie das, also vielleicht, wir müssen ja gar nicht den Zustand beschreiben, was würden Sie sich denn wünschen? Was müsste sich denn ändern?
Also wenn ich jetzt als Bürgermeister rede, müsste sich schon mal die Bürokratie ändern. Es müsste für uns als ländlichen Raum auch einfacher sein, Sachen mal in die Tat umzusetzen. Also wir haben ganz viele Sachen, die wir für die Stadt Dresden zum Beispiel, wir sind Hochwasserentstehungsgebiet. Logisch, von uns läuft das Wasser nach Dresden. Damit sind wir völlig handlungsunfähig. Wir sind Trinkwassereinzugsgebiet, auch für den Großraum Dresden. Das heißt, wir kriegen die ganzen Vorgaben, dass wir uns nicht weiterentwickeln können, kriegen aber im Gegenzug dann von den Städten, die sich entwickeln können, wie Dresden, nehmen wir jetzt das große Schippwerk. Dort entstehen Arbeitsplätze und Gewerbesteuer und wir haben eigentlich gar nicht die Chance, sowas in die Tat umzusetzen, weil wir durch ganz viele Gesetze und Verordnungen eigentlich da nur gebremst werden. Und da müsste eine bessere Verteilung sein. Also wir können manche Sachen nicht machen, weil aus wirklichen Gründen, Hochwasser ist nun mal ein Grund, hat man 2002 und 2013 gesehen, was passieren kann. Aber das kann ja nicht sein, dass wir damit handlungsunfähig sind und gar nicht die Chance haben, uns so zu entwickeln, dass auch mal ein paar Einnahmen kommen. Und das merken aber halt die Leute, weil unsere Kindergärten sind halt mit einem ganz großen Sanierungsstau, Schulen, Straßen, öffentliche Nahverkehr. Jeder erzählt, wir brauchen E-Autos, wir sollen mit dem Bus fahren. Ja, in Rehfeld fährt in Schulferien ein Bus hin am Tag und ein Bus zurück. Wie soll es denn dann funktionieren? Und das ist der Frust, den wahrscheinlich die Bürgermeister im ländlichen Raum haben und erst recht die Einwohner, die sich abgehangen fühlen.
Herr Wiesenberg, wir haben vor 14 Tagen miteinander gesprochen, haben wir für die Tagesthemen einen Film gedreht über den Lithiumabbau, der bei Ihnen geplant ist. Lithium braucht man unter anderem für die Herstellung von Batterien, für Akkus, für die neuen E-Autos. Sie haben eine ganze Menge bei sich in den alten Zinnstollen liegen unter Altenberg. Das soll jetzt gehoben werden. Ab 2028 könnte das da bei Ihnen losgehen. Gibt eine große Diskussion darum, auch eben mit den Bürgern vor Ort, die nicht wollen, dass diese wirklich idyllischen Bergwiesen davon in Mitleidenschaft gezogen werden. Und als wir uns unterhalten haben, haben Sie gesagt, naja, der Einzige, der da war, war der Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat, der sich auch mit den Bürgern hier getroffen hat, von dem zuständigen SPD-Wirtschaftsminister, der das Projekt öffentlich immer befürwortet, war keiner da, war schwierig ranzukommen. Das Gleiche war bei den Grünen. Worauf ich hinaus will, jenseits aller Parteipolitik, haben Sie auch zunehmend das Gefühl, dass Politik, verantwortliche Politik, sich vor Ort nicht mehr zeigt?
Ja. Also ich sag mal, das, wie Sie das schon gesagt haben, der Herr Kretschmer war der Einzige, der da war. Bei den anderen hatte man als Bürgermeister ja noch nie mal eine Chance, einen Termin zu bekommen. Also ist es logisch, dass der Herr Minister Dulich nicht hier hochkommt, sondern dass der Bürgermeister nach Dresden in sein Ministerium kommen muss. Aber wenn es noch nie mal der Bürgermeister schafft, an solche Minister ranzukommen, dann kann ich die Einwohner schon verstehen, dass sie sich nicht mitgenommen fühlen. Weil sie kriegen ja noch weniger eine Chance, mal mit einem Minister zu reden. Da ist ja ein Bürgermeister schon im Vorteil. Aber für diese beiden Ministerium, Landwirtschaft und Wirtschaftsministerium, ist es unmöglich gewesen, einen Termin zu bekommen.
Aber dann machen wir den Sack doch jetzt zu, weil im Grunde genommen müssen Sie ja die Suppe auslöffeln. Sie sind der, der die Gemeinde führt. Sie sind der, der im Stadtrat Mehrheiten für Projekte organisieren muss. Ganz praktisch gesprochen, Sie haben auch da eine, ich glaube, die AfD ist auch bei Ihnen stärkste Fraktion oder fast stärkste Fraktion. Kann man noch miteinander reden? Kann man noch miteinander zusammenarbeiten oder prallen da Welten aufeinander?
Also da bin ich ganz ehrlich, in der Kommunalpolitik ist die Partei gefühlt relativ, nee, gefühlt, sie ist egal. Wir können mit den AfD, konnten wir bisher super zusammenarbeiten, genauso wie mit den Linken, mit den Freien Wählern, CDU und den Wählervereinigungen. Bei uns im Stadtrat ging es bis jetzt immer nur um die Sachpolitik. Und das ist ja eigentlich das Schöne. Und da ist es ja am Ende erstmal egal, welches Buch im Hintergrund steht. Das wünsche ich mir dann aber halt auch vom Land, dass sie erstmal miteinander reden, alle. Und nie von vornherein sagen, mit denen reden wir nie.
Das heißt, Sie würden schon sagen, die CDU, die ja die stärkste Fraktion ist, sollte auf die AfD zugehen und mit der das Gespräch suchen?
Ich würde zumindest mir wünschen, dass sie miteinander reden. Also wir brauchen darüber nie reden, dass es dort ganz viele Leute wahrscheinlich gibt, mit denen man schwer reden kann. Also nehme ich jetzt gerade den Herrn Höcke. Das kann ich mir schwer vorstellen, dass man mit ihm normal reden kann. Aber wenn ich die AfD-Leute, die ich kenne, das sind ganz normale Menschen wie alle anderen, die keine bösen Gedanken haben und keine radikalen Gedanken, sondern die sich einfach seit etlichen Jahren von der Politik in Sachsen und Deutschland nie abgeholt fühlen.
Das heißt, Sie sagen, wenn ich das nicht mache, wenn ich jetzt auf diesen Block nicht zugehe, verfestige ich noch den Frust, verfestige ich noch die Abneigung, weil die Leute sich nicht ernst genommen fühlen in ihrer Wahl?
Also man muss ja das Ergebnis sich mal angucken. Also wenn knapp 30% oder bei uns nun bei der Listenstimme 42% und man redet mit denen, das ist knapp die Hälfte und wir hatten eine Wahlbeteiligung von 81%. Also dann wird der Frust bei den Leuten, die jetzt diese Partei wählen, in meinen Augen einfach nur noch größer. Weil sie sagen, wir haben jetzt das stärkste Ergebnis und werden aber nie einmal mitgenommen von der Partei, die gerne dem Ministerpräsident wieder stellen will. Wo ich denke, dass die AfD damit noch niemand ein Problem hätte, weil der Herr Kretschmer ja in Sachsen, denke ich, einen super Job macht. Aber jetzt drumherum alles zu machen, fände ich als Bürgermeister und als Privatperson falsch.
Anja, Widerspruch?
Naja, ich kann Ihnen vollkommen folgen, ja. so aus dieser Berliner Sicht, ich mache ja Bundespolitik, denkt man immer, naja, es fängt klein an, ne? Also, aber Sie haben, ich kann Ihnen vollkommen folgen, wenn Sie so eine hohe Wahlbeteiligung haben und so eine hohe Zustimmung zur AfD in der Stadt, dann ist das natürlich eine Größenordnung. Da kann man jetzt nicht, also, oder sagen wir mal, nur sehr bedingt irgendwie sagen, mit euch reden wir nicht. Und ich sehe auch die Folgen so. Was ich mich immer frage, was müsste sich denn ändern, um diese Zustimmung zu einer dezidiert rechten Partei wieder hin zu den, sagen wir mal, demokratischen Parteien der Mitte wieder zu erhöhen? Also haben Sie da, denken Sie darüber überhaupt nach? Also, weil das ist ja, Sie haben ja offensichtlich sehr viel zu tun in Ihrer Stadt.
Ich sag mal, grundsätzlich müssten einfach die anderen Parteien wieder besser zuhören. Also wenn ich sehe, dass die AfD, egal ob Wahlkampf ist oder nicht, Bürgertermine macht, einlädt zu, der Landtagsabgeordnete ist vor Ort, der Bundestagsabgeordnete ist vor Ort. Solche Sachen machen die konstant. Da gehen die Leute dann hin und die fühlen sich erstmal angehört. Ob am Ende dabei was rauskommt, weiß ich jetzt nie. Wahrscheinlich wird da am Ende gar nicht viel passieren können, weil ja die AfD am Ende dann gar nicht so wirklich viel entscheiden kann, weder im Land noch im Bund, weil sie ja eigentlich immer in der Opposition sind. Aber der Einwohner wird erstmal mitgenommen und wird, ja, der kommt jetzt, der hört mein Problem an, der bemüht sich. Und das machen die anderen Parteien nicht. Also die, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, die anderen Parteien sind für den Einwohner nicht greifbar.
Anja, wenn wir auf das schauen, du machst ja häufig Reisen mit Politikern, wenn sie wieder ausschwärmen und Kontakt mit der Bevölkerung aufnehmen. Machen Sie das tatsächlich zu wenig?
Also viele Politikerinnen und Politiker machen das. Ich habe gerade kürzlich in Sachsen einen FDP-Bundestagsabgeordneten zum Beispiel begleitet. Es war sehr interessant. Es hat aber immer so ein bisschen was, der König kommt, ja. Also die Leute sind ein bisschen überrascht, wirken sie oft, und sind dann sehr freundlich und haben eigentlich immer nur gute Nachrichten. Das ist das, das ist mir aufgefallen, dass es gibt so eine Gesprächsform zwischen Abgeordneten und Bürgerinnen und Bürgern oder auch Kommunalpolitikern oder Landespolitikern, die so ein bisschen, es geht doch, oder? Und das ist schwierig. Also ständig wird, vor allem wenn man noch eine Journalistin dabei hat, wird einem erzählt, wie viele 100.000 Euro Fördermittel hier in den Ausbau des Innenhofes und so gesteckt wurden. Aber über die richtigen Probleme wird nicht so richtig gesprochen, jedenfalls nicht, wenn ich dabei bin. Und das finde ich eher schwierig, weil es sind ja tolle Gelegenheiten, ja. Ich habe aber auch das andere mal erlebt. Ich habe letztes Jahr einen SPD-Abgeordneten aus Mecklenburg-Vorpommern mit dem allergrößten, Johannes Arlt heißt der, mit dem allergrößten Bundestagswahlkreis des ganzen Landes begleitet, der schon gar keine Wahlkreisbüros mehr hat, sondern nur noch unterwegs ist mit dem Bus, mit dem rollenden Wahlkreisbüro. Und da wurde richtig gewettert. Also es gibt beides. Und ich habe nicht den Eindruck, wenn ich Abgeordnete begleite, dass sie sich wegdrücken oder nichts hören wollen oder so. Und diese Reisen sind tatsächlich fester Bestandteil ihrer Arbeit. Also
sind wir da wieder bei gefühlt? Man hat das Gefühl, diese Leute sind nicht da, dabei sind sie da?
Ja, aber man kann ja nicht wie Herr Kretschmer irgendwie ununterbrochen auf Reisen sein. Also ich hoffe, Herr Kretschmer hat einen guten Apparat in seiner Staatskanzlei, der irgendwie die andere Arbeit macht, die ja auch noch anliegt. Ja, es kann nicht sein, dass Bürgerinnen und Bürger quasi erwarten, dass ununterbrochen jemand Händchen hält. Das, ich höre mir gerade selber zu. Natürlich verstehe ich das Bedürfnis, ja, aber es geht nicht. Es geht einfach nicht. Also wer soll die Arbeit machen in dieser Zeit? Da frage ich mich immer, wenn man sich jetzt mal die AfD anschaut, was der Bürgermeister ja gerade erzählt hat, die haben natürlich die Zeit dafür, die haben auch nicht die Verantwortung, ja. Also die müssen diese ganzen Arbeiten nicht machen. Und also die müssen mal für die Ausschüsse die Unterlagen lesen. Aber ansonsten können die sich verhalten zu Projekten. Aber sie müssen sie nicht politisch oder verwaltungstechnisch umsetzen. Und wenn du dir anschaust, wie wenige Mitglieder die Parteien gerade in Ostdeutschland haben, das ist, ich glaube, ich habe am Wochenende was gelesen, dass 0,8% der Bürgerinnen und Bürger in ganz Ostdeutschland überhaupt nur in Parteien organisiert sind. Das ist ja, wer soll denn das alles machen? Wer soll denn den Leuten in die Augen gucken und sie und die Fragen abholen? Das ist ein Problem, glaube ich, was man nicht lösen kann.
Gleichwohl haben wir es ja von Markus Wiesenberg aus Altenberg gehört, dieses Gefühl, was da ist, dann eben das Kreuz bei der AfD. Alle Meinungsforscher sagen uns auch in den Studien gestern wieder, die Menschen wissen genau, was sie da tun. Es ist ihnen egal, ob es eine gesichert rechtsextreme Partei ist. Das nehmen sie quasi in Kauf. Ein Teil sagt sogar, dass er mit den Positionen der AfD zufrieden ist. Mindestens ein Viertel, wenn nicht teilweise sogar noch mehr, fast 60% aller Wähler sagen, die AfD ist auf dem richtigen Weg, wenn es darum geht, dass weniger Ausländer zu uns kommen. Am Donnerstag hat das Heute-Journal aus Görlitz gesendet. Eine sehr, sehr sehenswerte Sendung war das. Und da war unter anderem Lukas Rietschel zu Gast. Autor, 30 Jahre alt, der in Görlitz wohnt. Einer der Ostautoren mit seinen Romanen, die er in der letzten Zeit geschrieben hat. Und der wurde eben vom Kollegen Sievers auch gefragt, was denn aus seiner Sicht, also warum aus seiner Sicht, was die AfD-Wähler bezecken wollen. Hören wir mal rein, was Lukas Rietschel gesagt hat.
Ich habe ehrlicherweise den Eindruck, dass wir uns seit über 10 Jahren, seitdem es diese Partei gibt, vor allem medial um die Frage drehen, wie kommt es, dass Menschen so wählen? Das ist fast schon so eine psychologische Betrachtung, während parallel vor allem konservative Parteien Sprache und Programm der AfD übernehmen. Das heißt, sie wählen AfD und haben eine enorme Sichtbarkeit. Eine Sichtbarkeit, die sie nicht hätten, wenn sie die Regierungsparteien wählen würden. Also um es jetzt mal ganz platt zu sagen, wenn Sie mir die Polemik erlauben, ist es eine Art von demokratischer Selbstermächtigung, die AfD zu wählen. Sie finden sonst einfach gar nicht so viel statt.
Also das heißt, die Leute wollen auffallen einfach damit? Sie wollen sozusagen in der Diskussion, wenn man sagt, ich wähle AfD, kommt man anders an, als wenn man sagt, ich wähle SPD? Ist es das, was Sie sagen?
Ja, also Sie können das beobachten, wenn Sie hier irgendwo am Tisch sitzen, dann kommt jemand dazu und sagt, ich meine, Schwurbler und so weiter, das gab es immer schon, da hat man die ein bisschen abgetan, vielleicht belächelt. Jetzt kommen die rein und sagen, ich wähle AfD und auf einmal hören alle zu. Auf einmal sind alle ganz gespannt, weil sie wissen, okay, hier ist eine politische Macht irgendwie auch am Tisch. Und diese Art von Selbstvergewisserung, von eben Sichtbarkeit, das ist nicht zu unterschätzen. Wir fragen uns dann manchmal, ist das eine überzeugte Wahl, ist das eine Protestwahl und schauen nur auf den Effekt oder auf das Phänomen an sich, aber nicht auf die Auswirkung. Und die Auswirkung ist, sie werden wahrgenommen, sie finden statt im Diskurs und ihre Themen werden einfach behandelt.
Sagt der Autor Lukas Rietschel. Anja, was hältst du von der These?
Ich wünschte, ich könnte das so klug ausdrücken. Ich finde, er hat das wirklich top zusammengefasst. Also als DDR-Gewächs- und Nachwende-Erwachsene würde ich gerne noch eben hinzufügen, das ist das, was wir nach dem Mauerfall in Bezug auf die PDS und Linkspartei erlebt haben. Allein der antikommunistische Reflex, ja, dieser 90er Jahre, die ständige Aufforderung an Ostdeutsche, sich zu rechtfertigen oder zu erklären, dass sie auf keinen Fall was mit der Staatssicherheit oder am besten auch gar nicht in der Partei, in der FDJ, bei den Pionieren und nirgendwo gewesen sein, also rein, am besten sie sollten rein sein, und das quasi politisch manifestiert in der Möglichkeit einer Partei, ja, sozusagen so, mir doch egal, ich mach das einfach. Das ist einerseits verständlich, andererseits gefährlich. Also ich finde es macht einen Unterschied, ob man eine Partei wie damals die PDS gewählt hat oder sich für sie stark gemacht hat oder ob man eine nationalistische und fremdenfeindliche Partei wie die AfD jetzt stark macht. Das Interesse ist gleichwohl genauso groß. Also wir haben ja hier in Brandenburg auch bald Wahlen, wo ich lebe. Und da, wir haben uns gerade am Wochenende mit Freunden darüber unterhalten, wenn hier jeder dritte AfD wählt, wer ist das? Ja, wir wissen es nicht. Und das hat Lukas Rietschel ganz gut erklärt. Ja, jemand kommt und sagt so, das bin ich übrigens. Und dann muss ich auch sagen, ja, dann wäre mein Interesse auch groß, würde ich gerne erst mal wissen. Ja, also man erzeugt auch einen einen persönlichen Mehrwert. Man stellt was dar, auch so eine Widerständigkeit, die auch interessant ist, muss ich auch zugeben. Das Problem ist einfach immer die Programmatik der AfD. Dass man Protest wählt, weil man unzufrieden ist mit den politischen Entscheidungen und Abläufen, das kann ich verstehen. Die Frage ist, gerade in Deutschland mit unserer Vergangenheit, ob es da nicht ein paar andere Möglichkeiten gibt. Und vor allem, das klingt, wir haben ja schon öfter im Podcast drüber gesprochen, ich finde, man muss nicht in eine Partei eintreten, aber für die Demokratie sich einzusetzen, in eine Gewerkschaft einzutreten, in einen Verein zu gehen, ein Ehrenamt auszuüben, statt irgendwie auf Marktplätzen rumzuschreien, das fände ich ehrlich gesagt sinnstiftender. Aber jetzt werde ich schon wieder, jetzt fange ich schon wieder an zu predigen. Vergiss ja, es einfach. Mich ärgert das halt. Das
ja, ich weiß, verrückt. Aber mir geht ja im Grunde genommen durch den Kopf. Ich komme ja aus dem katholischen Westfalen. Da haben wir schon oft genug, durfte ich mir das schon anhören und unter die Nase gerieben kriegen. Aber es gab festgeschriebenen, ob man das jetzt aus dem Christentum herleiten will oder wo, darauf will ich mich jetzt gar nicht einlassen. Aber es war eigentlich klar, es gibt Schmuddelkinder, mit denen spielt man nicht. Das kann man heute noch in den Wahlergebnissen sehen. Im Münsterland beispielsweise sind die schlechtesten AfD-Werte in ganz Deutschland. Anja, du kommst aus dem Osten, du bist wie all diese Menschen groß geworden, du hast das Alter von vielen der AfD-Wähler, wo die AfD genau. In der Kohorte mit am stärksten ist. Du kannst es dir ja offenbar auch nicht erklären, also wie man so weit geht, dass man sagt, es ist mir eigentlich vollkommen Wumpe, was die da, wo die herkommen, was die genau sind. Ich will jetzt einfach zeigen, das ist es alles nicht mehr und jetzt muss hier aufgeräumt werden.
Ja, aber man gefährdet den inneren Frieden damit. Das finde ich schwierig. Also was zum Beispiel ein Aspekt ist, den ich, ist ja auch nicht so beliebt, wenn man das sagt, aber es ist halt auch so eine Männerpartei, die männliche Themen vertritt, die sich aufspielt als Beschützerin von Frauen, von emanzipierten Frauen, ja. Es hat so einen unangenehmen Touch. Ich kann damit gar nicht. Ja, also diese einfach grundsätzliche Fremdenfeindlichkeit, das Operieren mit Angst, mit Ängsten, ja, das sind Dinge, die mir absolut als Ostfrau fremd sind. Ich finde das ist mir fremd. Ich habe doch keinen Bock mehr von diesen frustrierten Typen irgendwie erzählen zu lassen, dass hier alles schlimm ist, ja, die irgendwie aus einem schönen, schicken SUV aussteigen und ihren Schottergarten pflegen. Das ist nicht meine Baustelle und ich verstehe nicht, warum man die Demokratie, Menschen, auch Ostdeutsche, viele Ostdeutsche reisen, ja, ich war gerade in Schottland, ein Land, das zwangsweise aus der EU austreten musste. Weißt du, was da los ist? Die Leute sind arm. Ja, die Verwaltung, das Gesundheitssystem, das ist alles im Niedergang begriffen. Das können wir uns alles gar nicht vorstellen. Ja, und ich weiß das, weil wir da Freunde haben. Das ist jetzt nicht nur so ein touristischer Blick. Wenn du das vergleichst, ja, dann weißt du, dass wir hier eigentlich in einer ziemlich friedlichen Gesellschaft sind. Und die AfD heizt das immer wieder an. Die operiert eben mit dieser Angst. Und wie gesagt, alles sehr, sehr männlich konnotiert. Ist mir fremd. Ich verstehe es nicht. Nach wie vor nicht. Ich finde dieses Momentum, dass man Verhältnisse zum Tanzen bringt, diese Erfahrung 89-90, das kann ich verstehen, darauf können sich die Ostdeutschen auch was zugute halten, aber es ist ja nun auch nicht so, dass alle sich hinter den Bündnisgrünen damals gefunden haben, ja. Es ist uns auch passiert in weiten Teilen. Und diese revolutionäre Attitüde, die kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Mir ist das, ich fremde sehr damit. Ich verstehe, aber das sage ich auch nicht zum ersten Mal hier, ich verstehe manchmal meine eigenen Leute nicht. Ja.
Ich will mal aus einer Mail vorlesen. Da schreibt uns jemand, der vollkommen unverdächtig ist, im AfD-Lager zu stehen. Der wundert sich auch über all das. Der ist stammt, glaube ich, aus Brandenburg, aus dem ländlichen Brandenburg, hat in Dresden studiert, ist inzwischen sehr erfolgreich, lebt in der Schweiz und schrieb jetzt, er war jetzt am Wochenende wieder in der Dresdner Neustadt, also da, wo er auch 8 Jahre lang gelebt hat.
Mhm. Und wo die Lastenräder stehen.
Wo die Lastenräder stehen, wo Dresden so ganz anders ist als in der Altstadt. Und er schreibt, ich finde es jetzt einfach abgefuckt. Wenn man nur periodisch hier ist, stellt man eine unschöne Wandlung fest und die scheint niemanden zu interessieren. Zudem fallen die vielen jungen Männergruppen mit Migrationshintergrund auf. Also rein von der Wahrnehmung kann man Verständnis für Antipathien aufbringen, denn selbst ich war leicht überfordert gestern Abend. Und der wohnt in einer Stadt in der Schweiz, wo der Migrationsanteil auch sehr hoch ist, nämlich in der größten Stadt der Schweiz. Also wenn selbst Menschen, die jetzt so dahin kommen und sich fragen, was ist denn hier eigentlich passiert? Also wenn selbst die Wohlwollenden sich schon kneifen müssen und denken, na, hier ist aber in den letzten Jahren ganz schön was passiert, erklärt uns doch noch mehr, was da eigentlich abgeht, oder?
Ja, das erklärt manches. Geht mir ähnlich. Ich komme ja auch eigentlich aus dem Prenzlauer Berg und lebe im ländlichen Bereich und bin auch, mache auch immer, dass ich wieder wegkomme von dort. Ja, das ist das eine. Also dieses gefühlte Männergruppen mit viel Tagesfreizeit. Kann mir hier was passieren? Eher nicht, aber man weiß ja nie, ja. Das ist aber dieses Gefühl, dass die Politik nicht diese Dinge nicht regelt, ja, das daran macht sie sich ja jetzt gerade etwas spät, wie ich finde. Das vertieft auch meiner Meinung nach die Kluft zwischen Stadt und Land. Also die Leute auf dem Land leben ja eigentlich ein ausgesprochen friedliches Leben. Also das ist ja hier in der Stadt, hast du ganz andere Herausforderungen. Und hier draußen, da kommt mal jemand und schmeißt seine Hundekottüte in deine Mülltonne und du bist sauer. Sowas, ja. Also das sind schon die Herausforderungen. Aber dieses Gefühl, da draußen ist etwas in den Städten und das kommt zu mir, das oder das gefährdet hier meinen persönlichen Frieden, das ist einerseits verständlich, andererseits finde ich sag's zum x-ten Mal, dann macht was, ja, also dann geht halt in die Gemeindevertretung, macht was, geht in einen Verein, bringt den Kindern Tischtennis bei, es ist auch nicht nur ein Geben, man bekommt was dafür, ein gutes Gefühl, Teil einer Gruppe, einer Gemeinschaft zu sein, die man auch kennt. Entschuldigung, es ist immer wieder das Gleiche, ich reg mich darüber immer so auf.
Wir nehmen, glaube ich, Unsicherheit, Verständnislosigkeit, dass sich fragen, das ist ja bei uns allen auch wieder heute Morgen soweit. Ich würde jetzt an der Stelle tatsächlich mal einen Punkt machen und zur nächsten Wahlgewinnerin gehen, dem Bündnis Sarah Wagenknecht. In Thüringen fast 16%, in Sachsen fast 12%. Die haben es jetzt quasi in der Hand, Regierung zu ermöglichen, aus dem Stand innerhalb von 8 Monaten auf so ein Ergebnis zu kommen, dazu noch, wenn man dann weiß, dass Sarah Wagenknecht in Thüringen die mit Abstand beliebteste Bundespolitikerin ist von allen anderen, die abgefragt worden sind. Das ist der Schlüssel des Erfolges, der Name Sarah Wagenknecht.
Ja, das ist bis jetzt der Schlüssel des Erfolges, aber jetzt treten natürlich die beiden Landesparteivorsitzenden und Spitzenkandidatinnen nach vorne und ich erwarte jetzt in den nächsten Wochen eine Klärung, sagen wir mal so, das muss kein öffentlicher Streit werden, wenn sie schlau sind, klären sie das innerhalb. Aber wer hat jetzt hier eigentlich das Sagen, wer spricht für das BSW? Also spricht, kommt immer eine Depesche aus dem Saarland oder kann in Erfurt und Dresden werden dort souveräne Entscheidungen getroffen?
Wenn ich Anja Meyer mal zitiere, was sie uns in den letzten Wochen immer gesagt hat, dann ist es doch eigentlich, kann doch Sarah Wagenknecht kein Interesse an einer Regierungsbeteiligung in Sachsen oder in Thüringen haben. Mhm. Denn das hieße ja, dass ihre Partei ihr frisch geformtes Bündnis Kompromisse machen muss, dass es zeigen muss, dass man auch in Dresden und in Erfurt nicht mal eben den Krieg gegen die Ukraine abstellen kann, was sie auf ihrer Wahlplakate mir suggeriert hat, Krieg oder Frieden, sie haben die Wahl. Das heißt, da wird doch ganz schnell vom Lack abblättern und die große Sarah Wagenknecht Wiederauferstehungsshow, die für die Bundestagswahl im Herbst nächsten Jahres geplant ist, da würde doch weit weniger Weihrauch abgefeuert werden können, als sie das so vorhat. Also eigentlich kann sie das doch gar nicht wollen.
Also es liegt auch nicht im, sagen wir mal, im politischen Weltbild von Sarah Wagenknecht zu gestalten. Also wenn wir uns anschauen, wo sie herkommt, über die kommunistische Plattform, den Parteivorsitz, den Fraktionsvorsitz. Sie hat ja immer eigentlich ein Werk der Zerstörung hinterlassen. Hat das, also muss man ihr ja auch mal zugutehalten, auf eine wirklich sehr, sehr kluge Art gemacht. Aber im Ergebnis war es ja immer, am Ende waren alle verzweifelt und sind auseinandergelaufen. Deshalb hat sie ja diese Partei in dieser Struktur auch gegründet. Ja, also eine Führerin. Das Wort finde ich in diesem Zusammenhang gerade in Deutschland echt schwierig, aber bitte, so, es ist so, ja, faktisch. Und ganz wenige quasi qualitätsgeprüfte Gefolgschaftsleute. Und das sind aber beide Landesvorsitzende sind ja erfahrene Politikerinnen, also praktische Politikerinnen. Und da, glaube ich, wird es jetzt zu so einem durchaus Kampf kommen. Vielleicht haben, also wenn sie schlau waren und sie machen nicht den Eindruck, als wären sie doof, haben sie sich darüber vorher verständigt. Kann aber auch sein, dass nicht. Also ich habe vor allem Katja Wolf beobachtet und auch beim Landesparteitag begleitet und habe nicht den Eindruck, dass die Frau gekommen ist, um sich was sagen zu lassen, sondern die will handeln. Und diese Chance kriegt sie ja jetzt, aber du sagst es, eigentlich ist das nicht angelegt in der Bundesvorsitzenden Sarah Wagenknecht, Dinge zu gestalten und vor allem in die Verantwortung dann zu gehen für die getroffenen Entscheidungen.
Zumal in Thüringen ja eine besondere Denksportaufgabe vor allen Beteiligten liegt. Da hatte man sich so eingeschunkelt auf ein Bündnis aus CDU, BSW und SPD. Alle drei Beteiligten hatten sich da schon seit Wochen drauf warm gelaufen und jetzt reicht es nicht. Es fehlt ein Mandat zur Mehrheit. Das heißt, wenn man eine Mehrheitsregierung tatsächlich stellen wollte, dann müsste es ein Bündnis aus CDU, BSW und Linkspartei sein. Das stelle man sich auch wieder sehr schön vor. Ein gerade frisch geschiedenes Ehepaar wird dann verdonnert, in so einer Art Ménage à trois wieder versöhnt nebeneinander zu sitzen.
Genau.
Das ist schon mal schwierig, glaube ich, zweifellos zwischen Linkspartei und BSW. Aber noch viel schwieriger wird es ja eigentlich für die CDU, weil die es ja kaum lassen konnte, in den letzten Wochen durch die Gegend zu laufen, relativ breitbeinig und jedem, der es nicht hören wollte, zu sagen, wir haben einen Unvereinbarkeitsbeschluss nicht nur mit der AfD, sondern auch mit der Linkspartei. Anja, du kennst die Beteiligten im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Hm. Wenn es so hart auf hart kommt am Ende, springt die CDU und macht die Augen zu, wenn sie der Linkspartei die Hand gibt?
Das ist die große Frage dieser Woche, Malte, oder der nächsten Wochen. Ich kann dir das nicht beantworten. Das ist das ist jetzt ein Prüfstein für Friedrich Merz. Also auch vor dem Hintergrund der Frage, welchen Einfluss haben die Landesparteivorsitzenden? Er ist ja auf sie auch angewiesen, aber sie auch auf ihn. Ja. In letzter Zeit hat sich Friedrich Merz ziemlich weich gezeigt, also pragmatisch. Ja, er hat ja, nachdem er erst irgendwie Wagenknecht einmal verdammt hat, hat er offensichtlich Signale aus Dresden und Erfurt bekommen und hat sich dann da arg zurückgehalten, um da jetzt nicht sofort den nächsten Unvereinbarkeitsbeschluss zu provozieren. Aber in Bezug auf die Linkspartei das hat die CDU groß gefeiert, das ist so ein bisschen ist der Papst katholisch, ja. Also wie sie dahinter zurückkommen wollen, das ist gerade ein Rätsel. Ich kann das andererseits. Mario Vogt hat ja gesagt, schlimmer wäre keine Partei, keine Regierung zu haben, und das sollte man sich wirklich nicht wünschen. Gerade Thüringen hat ja diese wirklich anstrengenden 5 Jahre hinter sich. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie da jetzt die Kräfte walten. Das kann ich dir nicht so genau sagen gerade.
Interessant war gestern Abend auch Bodo Ramelow zu beobachten, den noch Ministerpräsidenten. Und der konnte sich ja schon seit Wochen damit abfinden, dass seine Zeit in der Erfurter Staatskanzlei zu Ende geht. Der trat also in seiner Lieblingsrolle auf, Staatsmann zum Quadrat, und sagte immer wieder, ich werde ermöglichen, dass es eine demokratische Mehrheitsregierung gibt. Jetzt ist der Anführer der stärksten demokratischen Partei, Mario Vogt, dazu aufgefordert, Gespräche zu führen und wir brauchen eine Mehrheit jenseits von Herrn Höcke. Gesprächsthema am Morgen danach ist, könnte dieser Bodo Ramelow die entscheidende Stimme sein, um das zu ermöglichen? Wir machen jetzt einfach mal hier Gerüchte-Talk und das Gerücht aus Erfurt geht so, Bodo Ramelow verlässt die Linksfraktion, geht entweder zur SPD, zum BSW oder bleibt fraktionslos und ermöglicht damit, das wäre dann die Brücke für die CDU, um ihr altes Bündnis zu schmieden. CDU, BSW, SPD hätte dann eine Stimme Mehrheit. Jenseits dessen, dass wir das natürlich nicht überprüfen können, jenseits dessen, dass Bodo Ramelow das jetzt keinesfalls zugeben wird, wäre ja auch bekloppt rein strategisch, jenseits dessen, dass ob das dann wirklich funktionieren würde, eine Stimme Mehrheit mit einer neuen Partei, dem BSW, Anja, da würden wir doch vermutlich beide, jedem, der das vorhat, abraten, oder?
Ja. Ja, also ich halte das auch, also es ist ja, ich sag mal so, Gott sei Dank ist es nur ein Gerücht. Also es ist doch auch eine Frage der Glaubwürdigkeit, ja. Also das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Also Machtpolitik ist wichtig, ja. Aber dass man dann auch gleich seine eigene Partei verrät, die einen ja auch lange getragen hat und die man selber getragen hat, also das ist mir zu abgefahren, was du mir hier gerade erzählst.
Anja, wir haben es am Anfang schon mal gehabt. Schwierig ist ja auch die Lage der stolzen sozialdemokratischen Partei. Über Olaf Scholz haben wir schon gesprochen. Wir können jetzt mal an den Gründungsort der SPD gehen, in die Residenzstadt Gotha. Da wurde ja die SPD unseren Types aus der Taufe gehoben. Und der SPD-Oberbürgermeister von Gotha ist in der Leitung, Knut Kreuch. Guten Morgen nach Gotha.
Ja, wunderschönen guten Morgen aus dem schönen, sonnendurchfluteten Gotha.
Da ist jetzt aber auch nur das Wetter noch schön heute Morgen in Gotha, oder Herr Kreuch? Also Ihnen dürfte doch auch das Herz in die Hose gerutscht sein gestern Abend.
Das Wetter ist in Gotha schön, alles andere ist derzeit nicht schön. Wir haben zwar in Gotha das beste Ergebnis für die Sozialdemokratie in Thüringen gebracht, aber es hat nicht gereicht, das Direktmandat wieder zu erringen. 29 Stimmen haben gefehlt und das ist doppelt traurig.
Ich habe es schon mal gesagt, bei Ihnen wurde die SPD gegründet. Jetzt liegen Sie auch immer noch in Gotha mit 13%, doppelt so stark wie der Landesdurchschnitt von 6,1. Mhm. Trotzdem ist es von August Bebel ja aber sehr weit entfernt. Was läuft denn da falsch bei der SPD?
Ja, was läuft da falsch? Die Leute entscheiden immer kurzfristiger. Die Leute entscheiden nur nach ihrem persönlichen Empfinden. Sie gucken nicht mehr, wie entwickelt sich ein Ganzes, ein Großes. Und Leistungen der Vergangenheit zählen gar nicht mehr. Danke ist ein Fremdwort geworden. Und deswegen wird so abgestimmt, wie das Bauchgefühl ist.
Aber das ist doch eine erschreckende. Also wo kommt das her? Was ist denn da kaputt gegangen in den letzten 25 Jahren?
Es ist nicht in den letzten 25 Jahren. Es ist in den letzten 5 Jahren, beginnend mit der Corona-Krise, Vertrauen in Politik allgemein entschwunden. Es ist Vertrauen in Entscheidungen entschwunden. Man weiß nicht mehr, was ist zuverlässig. Und das ist die Grundtendenz. Und die hat sich fortgesetzt in der Bundesregierung, die hat sich aber auch fortgesetzt in Thüringen mit einer Minderheitsregierung, die schon vor 5 Jahren vom Wähler nicht gewollt war. Und das potenziert sich irgendwann. Und jetzt hat es in Thüringen den Urknall getan.
Herr Kreuch, aber wenn das so ist, seit Corona ist so viel Vertrauen verloren gegangen. Sie haben es selber gemerkt, Sie haben in den letzten Wahlgängen immer mit deutlicher absoluter Mehrheit gewonnen. In diesem Jahr mussten selbst Sie in die Stichwahl, man nennt Sie ja manchmal auch den König von Gotha. Haben Sie denn seitdem irgendeine Idee, wie man dieses Vertrauen wieder zurückgewinnen kann?
Ich habe leider auch keine Idee, wie man dieses Vertrauen zurückgewinnen kann. Eigentlich kann man das nur zurückgewinnen, indem man die gewählt worden sind, auch agieren lässt. Aber kann man wirklich Deutschland, kann man wirklich Thüringen denen anvertrauen, ist die zweite Frage.
Sie meinen jetzt die AfD regieren lässt, ja?
Entzaubern kann man nur, so ist es ja mit der Linken passiert, die Linke wurde entzaubert durch Regierungsbeteiligung. Und wir können aber nicht dieses Land der AfD überlassen, aus meiner Sicht, das wäre fatal. Aber das ist das Problem auch. Ich habe zum ersten Mal Brutalität gespürt im Wahlkampf. Ich habe zum ersten Mal Anfeindung gespürt, was ich nie in all den Jahren, wo ich politisch aktiv war, gespürt habe, und das hat mir persönlich schon wehgetan, dass auch Menschen sich abgewendet haben. Das muss man einfach jetzt zur Kenntnis nehmen. Das hat aber alles mit dieser fatalen Situation zu tun, dass überhaupt kein Vertrauen mehr in Entscheidung da ist. Social Media macht auch so viel kaputt, das muss man dazu sagen. Es wird immer nur oberflächlich informiert, es wird immer nur oberflächlich aufgenommen, und das Gegenargument lässt man nicht gelten. Diskussion ist nicht mehr möglich.
Knut Kreuch, herzlichen Dank an den Oberbürgermeister von Gotha.
Dankeschön.
Anja, wenn du das,
das ist ja krass.
Anja, wenn du das hörst, also wenn da ist ja dem, also er ist ja nicht nur ratlos, sondern also mir fehlen ehrlich gesagt ein bisschen die Worte.
Er ist traurig. Ja, also ich finde dieses Gespräch, das steht für so vieles gerade, also auch so für die Gespräche, die man so am Küchentisch hat, ne? So manchmal denkt man so, na, wenn es nun mal so ist, aber nee, wir haben als Land eine Vergangenheit und eine Verantwortung, das. Man kann nicht sagen, dann lassen wir die mal machen und dann entzaubern die sich schon von selbst. Auf wessen Kosten? Auf unsere Kosten, auf unser aller Kosten, ja. Aber diese Traurigkeit, die ich da höre bei Herrn Kreuch, das ist natürlich, oh Gott, wollen wir wirklich aus diesem Podcast so rausgehen?
Ich würde sagen, wir machen es tatsächlich und versuchen mal auf die Schwarmintelligenz zu setzen, weil vielleicht hat ja von euch, von Ihnen jemand eine Idee, wie man denn in dieser Situation A umgehen, wie man da vielleicht rauskommen kann. Wahlkreis-ost@mdr.de, wahlkreis-ost@mdr.de lautet die Adresse. Kommenden Freitag können wir uns schon wieder hören, dann wollen wir diese Woche mal Revue passieren lassen und vielleicht haben wir dann ein paar Ideen zur Hand, wie wir damit umgehen können, weil nicht nur Knut Kreuch ist ja ratlos, auch bei uns hat man ja in den letzten dutzenden Minuten gemerkt, dass wir auch hier morgens da stehen und am Tag danach und uns so ein bisschen fragen, wie das denn alles weitergehen könnte. Anja, lass uns an der Stelle mal ein Punkt machen, uns dann am Freitag wiederhören.
Ich möchte noch was sagen.
Bitte.
Mir fällt gerade der Spruch meiner früheren Kollegin Barbara Bollwahn aus Mittelsachsen ein, die vor ein paar Jahren verstorben ist, und die hat immer gesagt, Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist. Und das fand ich immer ganz gut. Das möchte ich gerne hier mal lassen.
Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus. Herzlichen Dank nach Berlin. Wir hören uns, wie gesagt, dann wieder. Wahlkreis-ost@mdr.de lautet unsere Adresse. Und unseren Podcast Wahlkreis Ost finden Sie in der ARD Audiothek und überall sonst, wo Sie Ihre Podcasts runterladen. Bis dann. Tschüss.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.